Kita Lebensort des Glaubens, der Podcast.
Kinder entwickeln im Umfeld von Sterben, Tod und Trauer eigene Vorstellungen. Dabei sind sie äußerst kreativ und fantasievoll. Martina Pliet, Professorin an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und Pfarrerin, hat sich mit diesen künstlichen Vorstellungen beschäftigt und sich von Kindern Bilder vom Tod malen und beschreiben lassen. Wir haben uns mit ihr darüber unterhalten. Frau Pliet, wenn Kinder mit dem Tod konfrontiert werden, was geht dann in ihnen vor?
Die Kinder wollen dann im Alter von 4 oder 5 Jahren wissen, wo ist denn die Oma jetzt, die gestorben ist? Wo kann ich die besuchen? Oder sie möchten wissen, wann kommt der Opa denn wieder? Die jüngeren Kinder können weder die Irreversibilität des Todes noch seine Universalität erfassen. Das heißt, sie wissen nicht, Tod ist Tod und bleibt auch tot, sondern die Jüngeren, das geht oft noch bis in den Grundschulbereich, gehen davon aus, wer tot geht, das ist so eine typische Formulierung von Kindern, muss nicht tot bleiben. Sie betrachten Tod, wie ich es immer nenne, als voluntativen Akt. Du bist nur tot, solange du tot sein willst. Wenn du keine Lust mehr hast, in dem Sarg zu liegen, in der Erde zu sein, dann gehst du da einfach raus. Das sagen die Kinder immer wieder. Und wir Erwachsene wissen, Tod ist Tod, Leben ist Leben, dazwischen gibt es nichts. Ein bisschen Tod wäre ja so wie ein bisschen schwanger. Aber dieses, man kann wiederkommen, man kann neu anfangen, das ist auch tröstlich für die Jüngeren. Und sie können deshalb manchmal so diese heftigen Reaktionen von älteren Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen gar nicht erfassen, gar nicht verstehen. Weil man muss nur warten, dann kommt ja der Uropa wieder oder die Uroma. Und wenn genau das dann nicht eintrifft, dann ist das natürlich sehr belastend, sehr bedrängend.
Was mache ich dann?
Als erwachsener Mensch sagen, was wir als Erwachsene denken. Wer tot ist, kann nicht wiederkommen, auch wenn das ganz, ganz gerne möchte. Die Oma kann nicht mehr zu uns kommen. Oder sagen, der Opa, der wäre so gerne bei uns geblieben. Und er hätte sich so gefreut, wenn er nicht hätte sterben müssen. Deutlich machen, dass es nicht der Wille der Verstorbenen war, der sie fortgeführt hat. Weil viele Kinder denken dann auch, jemand hat mich verlassen. Der Opa ist gestorben, weil er gar nicht mehr Lust hatte, mich zu sehen. Und dann muss man das erklären, dass es nicht der Wille der Betroffenen war, sondern dass die Lebenskraft nicht mehr da war, dass die Krankheit zu übermächtig war. Dass alles versucht worden ist, muss betont werden.
Wir stehen als Erwachsene oft genug dem Tod hilflos gegenüber, können ihn selber kaum begreifen und wissen erst recht nicht, wie wir ihn den Kindern erklären können.
Die Dimension unseres Nichtwissens als eine Dimension mit Aufforderungscharakter sehen. Wir wissen nicht, warum Gott nicht von heute auf morgen verfügt, alles soll anders sein. Wir können aber unser Nichtwissen, den Raum unseres Nichtwissens miteinander nutzen, um das Beste zu tun. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber eine seltsame Überbrückung, ist ja keine Klärung der eigentlichen Frage. Ja, so ist das aber manchmal mit existenziellen Fragen. Manches wissen auch Erwachsene nicht. Es ist total wichtig, dass wir nicht als Erwachsene den Anschein erwecken, wir wüssten immer alles, hätten alles fest in der Hand. Das merken ja Kinder, dass es genau so nicht ist. Also ehrlich sein, authentisch sein, auch mal sagen können, das wüsste ich auch gern. Ich weiß es nicht. Komm, lass uns doch mal überlegen, ob uns da was Kluges gemeinsam einfällt.
Was sollte ich auf jeden Fall vermeiden?
Den Tod überhaupt nicht thematisieren ist ein großer Fehler. Ihn totschweigen, das ist auf jeden Fall falsch. Ihn totreden, ihn zerreden ist genauso falsch. Das sind so die Gegensätze, die ich benennen mag, um zu zeigen, was ganz, ganz falsch ist. Und das, was lebensnotwendig ist, das spielt sich zwischen diesen Gegensätzen ab. Ich kann sagen, was ich glaube, was ich ersehne, was ich wünsche, was ich hoffe. Aber ich sage dann nicht, das ist so. Ich gebe ein Statement ab, was dann Ausdruck meines Hoffens ist, meines Wünschens. Und in der Hoffnung gibt es keine Begrenzung. Hoffen dürfen wir alles. Also das finde ich total wichtig. Und ich habe in Gesprächen mit Kindern über das Thema Tod festgestellt, je ehrlicher ich da bin und je authentischer ich bei mir bleibe und je weniger ich ja irgend so einen Schein erwirke, mehr zu wissen als die Kinder, desto intensiver werden die Gespräche auch. Dann fühlen die Kinder sich auch selber nicht so degradiert. Wenn es immer dieses Oben-Unten-Verhältnis gibt, die Erwachsenen wissen alles und wir Kinder wissen nichts, dann ist ganz klar, dass Kinder sich ganz klein fühlen. Also Kommunikation auf einer Ebene, von Angesicht zu Angesicht, sich zusammentun im Nichtwissen und dann kreativ miteinander konkrete Fantasien entwickeln.
Wie sensibel sollte ich auf meine Sprache achten?
Also sowas finde ich wichtig, dass wir unsere Sprachmuster prüfen. Nicht vermeintliche Tatsachen, die nicht haltbar sind, in die Welt bringen. Also so wilde Geschichten. Wenn man tot ist, dann ist man im Himmel und da darf man alles. Dann erzählen die Kinder ja hinterher, da darf man so viel Pommes essen, wie man will und auch Cola trinken und Fernseh gucken, so lange, wie man will. Wenn ein Kind selber solche Ideen spinnt, ist das eine Sache. Aber wenn wir Erwachsene solche wilden Fantasien ersinnen und nach einiger Zeit nehmen wir sie wieder zurück, so nach dem Motto, naja, das habe ich dir erzählt, weil du so klein warst und weil ich dich ja auch trösten wollte, aber du weißt ja auch, das stimmt nicht, dann führt das nicht nur zur Verunsicherung, sondern unter Umständen auch zum Beziehungsbruch.
Aber wir brauchen doch gerade Hoffnungsbilder, etwas, an das wir uns klammern können.
Also wenn wir Hoffnungsbilder zeichnen, dann müssen sie als Hoffnungsbilder gekennzeichnet sein. Und sie müssen tragfähig sein. Ein Beispiel. Meine Oma hat, als mein Opa starb, da war ich gerade erst 6 Jahre, nicht zu mir gesagt, guck mal an den Himmel da oben, das ist der Opa, der Stern da oben links. Nein, meine Oma war viel klüger. Die Oma hat gesagt, der Opa, der hat ja doch den ganzen schönen Sternenhimmel erklärt. Guck mal, das da oben, das ist der Abendstern. Und ab heute ist das der Opa-Stern. Und immer wenn du den Abendstern siehst, kannst du dich daran erinnern, wie du mit dem Opa zusammen den Stern angeguckt hast und wie schön das war, dass der Opa dir alles über die Sterne beigebracht hat. Nicht der Opa ist ein Stern geworden, sondern der Stern, der am Firmament zu sehen ist. Das ist das Bindeglied zum verstorbenen Opa. Der ist auch nicht im Himmel da oben bei den Wolken, der Opa. Mir ist gesagt worden, wo der Opa genau ist, wissen wir nicht. Aber Gott hat versprochen, er kümmert sich um den Opa. Und das ist die Beziehungsdimension.
Was kann passieren, wenn ich meine Worte unbedacht wähle?
Ich hatte Kinder, die haben versucht, den Opa aus dem Grab rauszubuddeln. Und hinterher kam dann Folgendes raus, dem kleinen Jungen, der das gemacht hat, hat gesagt, na, der Opa, der ist ja jetzt auch tot, der kann jetzt auch die Radieschen von unten ansehen. Und der 6-Jährige hat gedacht, wenn der Opa Radieschen von unten angucken kann, dann muss er also direkt unter der Erdkrume sein. Also muss ich die Erde zur Seite schaffen und dann guckt mir der Opa ins Gesicht. Die Kinder können es nicht auflösen. Die verstehen diese Verklausulierungen, diese Euphemismen nicht. Und dann bilden sich solche Vorstellungen. Auch das Wort Leichenschmaus. Stellen Sie sich mal vor, wie Kinder, die das nicht auflösen können, das verstehen. Essen die da alle Tote? Das müssen wir bedenken, dass Kinder die Erwachsenensprachformen nicht immer alle auflösen können.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Erzieherinnen und Erzieher?
Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten. Auskunft zu geben, aufzuklären, in dem Umfang, dass Kinder alles, was vermittelt wird, auch noch mitvollziehen können, das Ganze in kindgemäßer Weise zu tun. Und dann fühlen die Kinder sich ernst genommen und angenommen. Und dann stellen sie weitere Fragen, vielleicht auch solche, die wir nicht beantworten können. Ich habe auch manchmal gesagt, da müssen wir Fachleute suchen. Und dann habe ich Bestatter eingeladen, Bestatterin war mal da oder Polizisten, Polizistinnen. Ich selber konnte einiges beisteuern. Ich bin ja auch Fachfrau als Pfarrerin. Und ja, zu erklären, so eine Bestattung ist eigentlich ein wunderbares Abschiedsfest. Ich habe mit einem 6-Jährigen zusammen eine Bestattung durchgeführt und wir haben ein Opa-Abschiedsfest gefeiert, damals noch in der Nähe von Münster. Und wir haben uns verabredet. Er hatte beschlossen, er zieht eine Weste und eine Fliege an, denn sein Opa war Westen- und Fliegenträger und er wollte so schön sein wie Opa zu Lebzeiten. Und dann sind wir beide Hand in Hand auf den Friedhof und dann haben wir da ein wunderschönes Opa-Abschiedsfest gefeiert. Und der Kleine hat noch ein Bild für Opa auf den Sarg gelegt und dieses Kinder mit einbeziehen, nicht nur mit Informationen versorgen, sondern sie teilhaben lassen an den Lebensvollzügen im Umfeld von Sterben und Tod und Trauer. Das ist wichtig. Nicht ausgrenzen, nicht abgrenzen, einbeziehen. Das ist immer so mein Mantra.
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Worauf gilt es bei Kindern beim Thema Tod zu achten?
Klare Worte sind wichtig, kurze, verständliche Erklärungen und nicht zu viel auf einmal. Ja, ich glaube, das ist so in Kurzform das, was man wirklich so allen mitgeben kann. Rede und Antwort stehen so gut man kann, dabei ehrlich und authentisch sein und bleiben und nicht irgendwelche wilden, fantastischen Konstrukte ausdenken. Also was wir so aus der Not heraus an Hoffnungsvorstellungen manchmal entwickeln als Erwachsene, ist nicht immer tragfähig und deshalb auch nicht immer hilfreich.
Frau Pliet, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Jürgen Flattgen, Referent beim Aktionsprogramm Kita Lebensort des Glaubens des Bistums Münster.